Hat er nicht alle Tassen im Schrank? Das denken viele Menschen, die mich nicht kennen und die die Krankheit nicht kennen, die ich habe. Ich habe das recht, das recht seltene Tourette-Syndrom. Ja? Oh, ich bin laut genug. Ich habe eine kräftige Stimme. Ja. Ich führe trotzdem ein sehr gutes Leben. Mir geht es nicht schlecht. Ich habe aber viele, viele Jahre unter dieser Krankheit sehr gelitten. Aber seitdem ich mit Jesus gehe, jetzt seit 11 Jahren, habe ich gelernt, Ja zu sagen. Zu dem Leid, wo Gott sich zu entschlossen hat, dass ich das tragen soll. Aber was ich gleichzeitig erlebe, ist, dass er mir viele, viele Hilfen gibt. Und ich bin ihm so dankbar. Die Zeiten, wo ich mir das Leben nehmen wollte, die sind schon lange vorbei. Das war 3-mal in meinem Leben. Aber jedes Mal da, wo es so weit war, dass ich sagte, jetzt ist vorbei, jetzt hörst du auf, da war der Herr da, obwohl ich noch nicht bei ihm war. Ich wusste das noch nicht. Aber dann hat er mir einen Tag geschenkt, wo ich gemerkt habe, das Leben ist lebenswert. Und später habe ich erfahren, wie Gott mit Leid umgeht, warum er uns Leid gibt. Aber das wäre eine andere Predigt, die halte ich heute nicht. Vielleicht komme ich nochmal wieder, wenn ihr das wollt, und predige über Leid. Ich weiß es nicht. Ich bin 57 Jahre alt vom Beruf. War ich Sozialpädagoge. Ich habe viele, viele Jahre mit geistig behinderten Menschen und Verhaltensgestörten gearbeitet. Und wegen dem Tourette-Syndrom, so heißt die Krankheit, die ich habe, habe ich aufhören müssen zu arbeiten, weil es mir bei den zunehmenden Anforderungen und den Schwierigkeiten, die ich hatte in der Einrichtung, seitdem ich Christ bin, wurde es massiv. Ich hatte starke Anfechtungen und ich bin gemobbt worden und habe dann aufhören müssen zu arbeiten. Und meine Ärztin hat mir gesagt, ich soll das wegen der Krankheit, soll ich in Rente gehen. Das habe ich dann gemacht. Wie ich nach Balve komme, der ein oder andere kennt mich vielleicht noch. Vor einigen Jahren war ich hier, vor 6 Jahren, als der Christian gut getauft wurde. Ich habe Verbindung zu Balve durch Heike und Klaus, denn Heike ist die Frau, die Gott damals beauftragt hat, Fernsehen zu gucken, als ich im Fernsehen war. Und dadurch ist meine Gläubigkeit ins Rollen gekommen. Da hat Gott gesagt, Heike, du kriegst jetzt einen Auftrag. Du meldest dich bei diesem Berthold, der katholisch ist, der lebt wie alle Katholiken in seiner Gegend. Ich bin ja gerettet, ich komme in den Himmel und meine Sünden vergibt mir Gott, das ist alles klar, das ist alles gut und schön und ich lebe, wie ich will. Das habe ich auch getan. Und ich habe mit Heike telefoniert und die hat mir dann eine Bibel geschickt. Einfach so. Ein neues Testament. Und dann bin ich angefangen, das Neue Testament zu lesen. Und ich habe ein Suchtpotenzial. Ich bin schon nach vielen Sachen süchtig gewesen. Und dann bin ich süchtig geworden nach dem Wort Gottes. Ich konnte nach 2 Wochen nicht mehr einschlafen, ohne eine Seite in der Bibel gelesen zu haben. Ja, das war wirklich genial. Und ich bin eines Tages bin ich auf Johannes 14,6 gekommen, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nur durch mich, und das war die Initialzündung bei mir, nur durch mich kommt ihr zum Vater. Und ich hatte bis dahin nie Probleme, an Gott zu glauben. Das war nicht meine Schwierigkeit. Gott war für mich da. Aber was sollte dieser Jesus? Und da muss ich sagen, da ist die ganze katholische Erziehung und alles, was ich gelernt habe, ist an mir vorbeigegangen. Das sehe ich einfach nicht den Kern erkannt habe. Das hat mir nie jemand erzählt. dass es um Jesus geht, um die Erlösung, die wir durch Jesus haben. Dass Jesus der Schlüssel ist für unsere Befreiung. Dass wir im Herzen frei werden können durch die Erkenntnis, was Jesus für uns getan hat. Das war immer so toll gesagt, ja, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben und so. Ja, das war alle gut und schön. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht kapiert. Aber das ist später gekommen, wo ich in der Bibel gelesen habe, was Jesus getan hat und dass er uns vergeben hat. Und über Vergebung möchte ich heute sprechen. Und zwar, ja, es ist ein Thema, da kann man viel drüber sagen. Da kann man lange drüber sprechen. Man kann mindestens ein ganzes Wochenendseminar reden. Ich versuche das mal in 20, 30 Minuten hinzukriegen, dass ich was rüberbringe, wo ihr was mit anfangen könnt. Vergebung ist für einen Christen wohl das Schwierigste, was es gibt. Wir können an Jesus glauben, wir können tolle Lieder singen, wir können uns wunderbar unterhalten. Aber wenn wir uns verletzt haben, wenn wir uns schuldig gemacht haben aneinander, dass wir uns das vergeben, darum geht es. Was sagt Wikipedia zur Vergebung? Ja. Vergebung ist ein Schlüsselbegriff des Christentums und bezeichnet die Annahme von bekundeter Reue. Eine besondere offizielle Art und Weise der Vergebung ist die Begnadigung. Verwandte Begriffe zur Vergebung sind Entschuldigung und Versöhnung, in schwächster Form auch Nachsicht. Das ist eine sachliche Zusammenfassung von Vergebung. Mit dem ersten Satz ist die Vergebung gemeint, die Gott uns gibt. Dass Gott uns unsere Schuld vergibt, wenn wir zu Jesus kommen. Aber die Begnadigung und die Entschuldigung und Versöhnung und die Nachsicht, die wir füreinander haben, das ist die Versöhnung, das ist die Vergebung, die Gott von uns möchte, wo er uns darum bittet, wo er oft in seinem Wort geschrieben hat, dass wir vergeben sollen. Es gibt dazu viele Stellen in der Bibel. Ja. Immer wieder tauchen Geschichten auf, wo es um Versöhnung geht, wo es um Versöhnung ging, auch im Neuen Testament. Im Alten Testament ist mir als erstes Jakob aufgefallen und Esau, wo Jakob den Esau um das Erstgeburtsrecht betrogen hat. Ihr kennt alle die Geschichte. Jakob hat seinen Vater betrogen und hat ihm, dem blinden Vater, vorgespielt, dass er der Sohn Esau ist und er sollte den Segen haben für das Erbrecht. Und er hat es Esau abgetreten für einen Teller Linsensuppe. Und das war eine furchtbare Geschichte. Und Jakob musste fliehen vor Esau. Und hat das auch getan und kam nach vielen, vielen Jahren, kam er wieder und hatte furchtbare Angst, dass Jakob ihn umbringt. Und diese Angst war berechtigt, weil was das Erstgeburtsrecht damals bedeutet hat, das war eine große Bedeutung. Es ging um das Erbe und um den Segen des Vaters. Und den hat sich der Jakob erschlichen und Esau hat ihn nicht bekommen. Und das war für den Esau eine sehr, sehr große, tiefe Wunde, die Jakob ihm dazu geführt hat. Und als Jakob zurückkam, das ist in der Bibel schön beschrieben, da hat er sich viele Gedanken gemacht, wie er einem Konflikt aus dem Wege gehen kann. Er hat den Esau beschenkt und hatte ihm viele Geschenke mitgebracht, viel Vieh. Und als er Esau dann getroffen hat mit seiner Angst und dachte, jetzt geht's ja in den Kragen, da hat er sich klein gemacht vor ihm und um Vergebung gebeten. Und was tut Esau? Er nimmt seinen Bruder herzlich in den Arm und vergibt ihm. Eine zweite Geschichte ist die von Josef, wie er seinen Brüdern vergibt. Josef war der Lieblingssohn von Jakob und er ist immer bevorzugt worden vom Vater. Und seine 11 Brüder waren ziemlich sauer auf den Josef und haben ihn an einen Sklavenhändler verkauft. Und er ist so nach Ägypten gekommen. Ihr kennt alle die Geschichte von Josef. Kennt die jemand nicht? Keiner. Ja, gut. Und Josef ist groß geworden und seine Brüder kamen zu ihm, als Hungersnot war und mussten von ihm Weizen kaufen, zu essen kaufen. Und er hat sie wiedererkannt und er war innerlich gerührt und er hat seine ganze Vergangenheit bewältigt, was gewesen ist, das Übel, was sie ihm angetan haben. Josef hat seinen Brüdern vergeben. Sie haben Angst gehabt vor ihm, als er sich zu erkennen gegeben hat und die dachten, oh, vielleicht ist er uns doch übel gesonnen. Und er tut uns nur nichts, weil der Vater noch lebt. Jakob ist dann mit rübergekommen mit Benjamin nach Ägypten. Und die Angst von den Brüdern war dennoch groß, obwohl sie zusammen gegessen haben. Und er gesagt hat, ich vergebe euch. Aber sie haben es innerlich nicht annehmen können. Die hatten trotzdem Angst. Wenn der Vater tot ist, dann macht er uns kalt. Und das hat er nicht getan. Und das war für sie sehr verblüffend. Ich habe mich, wo ich die Geschichte von Josef gelesen habe, auch gefragt, haben die Brüder Josef auch vergeben? Hat Josef seinen Brüdern um Vergebung gebeten für seinen Hochmut, den er hatte, als 17-Jähriger, wo er die Träume hatte und in dem edlen Kostüm, Gewand rumlief, das gestreifte, bunte, was der Vater ihm geschenkt hat, als Zeichen, dass er sein Lieblingssohn war. Dadurch sind die Brüder zurückversetzt worden und auch verletzt worden. Aber das ist in der Bibel gar nicht beschrieben, ob er dort Abbitte geleistet hat. Aber es stehen so viele Sachen in der Bibel nicht geschrieben, die uns interessieren. Aber wir können davon ausgehen, Josef war ein gerechter Mann und er hat bestimmt mit seinen Brüdern bei den vielen, vielen Malen, die sie noch miteinander gefeiert haben, auch darüber gesprochen. Und es ist wirklich Vergebung geschehen und vor allen Dingen Versöhnung. Ja. Da komme ich nachher noch zu. Das ist das Ziel von Vergebung. Aber diese Versöhnung, da müssen manchmal Berge überwunden werden. Wo der innere Mensch einfach sagt, nein, ich kann nicht vergeben. Ich will nicht vergeben. Ich bin verletzt. Meine Ehre ist gekränkt. Wie hoch stellen wir unsere Ehre? Und wie sieht es mit unserer Ehre aus, wenn wir an unsere Verhaltensweisen denken, was wir tun, was wir denken, was wir anderen Menschen zumuten gegenüber Jesus, der für uns gestorben ist? Ich komme mal zum Neuen Testament. Ja. Da gibt es etliche Bibelstellen. Ich werde euch nicht damit überhäufen. Ich werde einfach nur mich auf ein paar, 4 Stück, 5 Stück beschränken, ja, wo Jesus sich darüber äußert, dass wir vergeben sollen unseren Nächsten. Im Lukas 17, Vers 3 bis 4 steht, hütet euch, wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht und wenn er es bereut, vergib ihm. Und wenn er 7-mal am Tag an dir sündigen würde und 7-mal wieder zu dir käme und spräche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Gott. Hä? Bereut. Was ist, wenn der Bruder es nicht bereut? Nee. Tu ich nicht. Kannst mich mal. Wenn unser Ego durchkommt, unser Stolz, unser Ehrgefühl. Ich habe Gerade was diesen Vers angeht, habe ich mir ein Wort notiert, Kinder. Das ist für mich im Moment ganz aktuell. Ich habe eine Tochter, ein ganz tolles Mädchen. Ich liebe sie über alles, nach Jesus und nach meiner Frau. Und sie ist in diesem speziellen Alter. Ihr kennt das Alter alle, das ist das Alter, wo die Eltern anfangen zu spinnen. Sie ist 14. Und da denke ich so manches Mal, so bei der Art und Weise, wie sich die Leute in dem Alter ausdrücken, da muss ich manchmal 7 am Tag vergeben. Und das fällt manchmal schwer, weil man einfach stinkig ist, sauer. Wo ich in mich gehe und zu Jesus bete, manchmal rutscht mir das Wort, dann sage ich, ah, wenn wieder so ein Ding gekommen ist, was mich so voll getroffen hat. Ey, Alter, pass mal auf, chill mal runter. Ha? Wo ich sage, ich mag es nicht, Alter genannt zu werden. Aber sie meint mich damit nicht. Das ist der Jargon der Jugend. Ha? Und da kommt dieses Alter rüber. Und dann sage ich manchmal, oh, Jesus. Und dann hat sie wieder einen Grund, sich aufzuregen, weil ich Jesus sage. Ha? Das ist schon eine Herausforderung. Aber das sind so kleine Sachen, wo wir vergeben, immer wieder. Aber es fällt uns schwer. Es fällt enorm schwer. In Markus 11, 25 steht, und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch vergebe, eure Übertretung. Das ist eine Aussage, die kommt nachher nochmal wieder. Das beinhaltet, dass wir immer wieder vergeben sollen. Im Kolosser 3,13 sagt Paulus, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Noch eine Anregung von Paulus. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Der Herr hat uns alles vergeben. Und egal, was wir tun, egal, welchen Blödsinn wir machen oder welche Sünde wir begehen oder welchen großen Fehler, er vergibt uns alles. Und das sollen wir nicht vergessen. Und es ist Gott ganz wichtig, dass wir ihm darin nachtun, dass wir Jesus ähnlich werden, dass wir Jesus nachfolgen, auch in der Vergebungshaltung. Ja. Im Epheser 4,32 schreibt Paulus, seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Also ihr hört, es sind immer wieder die gleichen Aussagen im Prinzip und die sollen uns nicht langweilen. Die zeigen einfach, wie wichtig es Gott ist, dass wir Vergebungsbereitschaft haben. Und zwar steht es so oft in der Bibel, weil wir es immer wieder hören müssen, weil wir immer wieder Probleme haben zu vergeben, weil es uns enorm schwerfällt. Und da schließe ich mich mit ein. Ich habe da ein großes Problem mit, muss ich ehrlich sagen. Ja, das sind die Emotionen. Die kochen manchmal einfach über und wir sollen über unseren Schatten springen. In Matthäus 18,21 sagt Petrus zu Jesus, Herr, ich habe meinem Nächsten, meinem Freund schon 7-mal vergeben. Ist das genug? Und da sagt Jesus, ihr kennt den Vers alle, 70-mal 7-mal sollst du vergeben. Also nicht 490-mal, sondern die Zahl ist schwer vertreten für immer. Wir sollen immer vergeben, ob wir wollen oder nicht. Und wenn wir uns an das Vaterunser erinnern, wie oft haben wir gebetet und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich glaube, dieses Versprechen, was wir Gott geben, ist wohl das Versprechen, was am meisten von Christen gebrochen worden ist. Es ist so wunderschön, wenn wir zusammen sind und das Vaterunser beten. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das geht runter wie Öl. Und wie vielen, seid mal ehrlich zu euch selber, wie vielen geht es selber, dass wir sagen, ja, und vergib uns unsere Schuld. Das ist noch ganz toll. Nein, meine Schuld, die ich habe, die vergibst du mir, Jesus. Du bist für mich gestorben. Danke dafür. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist so ein schnell gesagter Nachsatz. Wie halten wir es damit? Tun wir das wirklich, was wir da beten? Das ist die große Frage. Und das ist eine Anregung von Gott. Und die hat er im nächsten Vers ganz, ganz deutlich geschrieben. In Matthäus 6, 14, 15. Dieser Vers folgt dem Vater unser, ihr wisst es, unmittelbar. Wo das Vater unser zu Ende ist in der Bibel, im Matthäus Evangelium Kapitel 6. Da steht, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird auch euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Ja. Wenn wir vergeben, wird er uns vergeben. Und wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Und an diesem Vers merkt man ganz deutlich, wie wichtig es Gott ist, dass wir vergeben. Die Konsequenz, wenn wir nicht vergeben, ist die, dass uns der Vater auch nicht vergibt. Ich möchte uns in dieser Predigt nicht den Finger zeigen. Ich will nicht sagen, ihr vergebt nicht, ihr handelt schlecht. Ich möchte uns einfach nur dafür sensibilisieren, wie wichtig Vergebung ist, dass wir dahin kommen, dass wir eine Lebenshaltung entwickeln, eine vergebende Haltung, die Gott von uns wünscht. Es ist das Prinzip der Liebe. Die Liebe, sagt 1. Korinther 13, die Liebe vergibt alles. Wir können Gott ähnlich sein, wir können Jesus ähnlich sein, wenn wir dieses Prinzip auf uns wirklich gelten lassen. Es steht schon ganz zu Anfang im Buch der Bibel. Im ersten Kapitel, im ersten Mose, Vers 27, da steht, Gott hat den Menschen zu seinem Ebenbild geschaffen. Und dann kommt die Wiederholung. Zu seinem Bilde schuf er Mann und Frau. Das heißt, wir sind Gott ähnlich. Wir können es nicht so sein in dieser gefallenen Welt, in der der Teufel regiert. Wir sind immer wieder angefochten, wir haben immer wieder Probleme, wir haben immer wieder Schwierigkeiten, Gottes Gebote zu halten, so zu leben, wie Gott es möchte von uns. Aber ja, er wünscht es sich von uns. Ich habe in der Predigt, die ich mal gehalten habe. Das ist übrigens meine erste Predigt, die ich außerhalb halte. Ich habe das noch nie gemacht. Ich predige erst seit einem halben Jahr. Und ich hatte einen praktischen Teil mit Zettel ausfüllen und Zettel ans Kreuz bringen. Bloß das Problem ist oftmals, wenn man sowas als Aktion macht, damit die Predigt auch ein bisschen lebendig wird, dann bekennen die Leute ja, wenn sie so einen zugeknödelten Zettel ans Kreuz heften, hier an dem schönen Kreuz von Eike. Ja. Was? Und Klaus. Entschuldigung, Klaus. Ja. Ich habe ja was zu vergeben. Da ist noch was nicht sauber bei mir. Ja. Aber ich lasse das mit dem praktischen Teil. Ich denke, jeder wird durch diese Predigt an Dinge erinnert, wo er Schwierigkeiten hat zu vergeben oder merkt, dass er noch vergeben muss. Wenn andere uns verletzen und dadurch Schuld auf sich laden, die anderen, dann lastet diese Schuld der anderen, die lastet wie ein schwerer Stein auf unserem Herzen. Sie quält uns oft über Jahre. Vergebung gelingt nicht immer sofort. Vergebung und vor allen Dingen Vergebungsbereitschaft muss wachsen durch die Nachteile, die wir durch diese Verletzung erfahren. Das ist so. Es gibt einige Sachen, wenn jemand jemand anrempelt, man entschuldigt sich. Nein, ist okay, ist nicht schlimm. Aber es gibt auch andere Anrempeleien im Leben, wo jemand einen so richtig an Karren fährt, so richtig ins Eingemachte geht, wo man schwer verletzt ist. Die Möglichkeit, vergeben zu können, hängt immer mit der Schwere der Verletzung ab. Es gibt da so viele Sachen. Hat dein Bruder, deine Schwester dich durch Worte verletzt? Hat dich dein Arbeitgeber, dein Kollege gemobbt? Ist dein Ehepartner unrecht, ungerecht oder gemein zu dir gewesen? Hat dein Ehepartner dir den Beistand verweigert oder tut er es oft? Ist dein Ehepartner dir untreu gewesen? Haben sich dein Vater, deine Mutter an dir schuldig gemacht? Sind deine Kinder rebellisch gegen dich? Jeder von euch könnte diesen Katalog noch beliebig weiter ausführen. Es gibt unzählig viele Verletzungen. Und das hängt auch von unserer Sichtweise ab, wie wir Dinge annehmen, was wir für wichtig halten. Wie oft nehmen wir uns für zu wichtig und bedenken, dass viele Verletzungen gar nicht so gemeint sind, aber sie treffen uns. Und da reibt sich der Teufel die Hände und sagt, wieder, geschafft. Uneinigkeit, Zwietracht gesät, Zank und Streit. Ich habe eine riesengroße Vergebungsgeschichte hinter mir, und zwar mit meiner Mutter. Dass das Tourette-Syndrom bei mir so stark geworden ist damals, das hat auch damit zu tun, wie meine Mutter darauf reagiert hat. Meine Mutter war eine ehrenwerte Frau. Sie hat alle ihre Kinder geliebt. Es waren viele Kinder, sie hatte 5 Kinder und sie war völlig überfordert. Und dann wurde dieses eine Kind, der Berthold, auch noch krank. Und fing an zu zucken und zu zappeln. Und die Ärzte wussten nicht, was war. Wir waren bei Ärzten und meine Mutter war völlig aufgeschmissen. Und sie konnte nicht anders als mir zu verbieten, diese Ticks zu haben. Die sind hirnorganisch bedingt. Das ist eine hirnorganische Stoffwechselerkrankung. Meine Neurotransmitter, die reiben sich, die vertragen sich nicht. Und dann kommt es in den Bewegungszentren und in den Gehirnstellen, wo das Verhalten geprägt wird und gesteuert wird, kommt es zu Irritationen. Das ist so wie ein Niesen. Da ist ein Impuls, es kritzelt in der Nase und so kommen die Ticks auch rausgeschossen. Je nachdem, wie aufgeregt ich bin, mehr oder weniger. Nur, wir waren damals nicht informiert und meine Eltern hatten keine Ahnung und die Ärzte auch nicht. Und ich hatte ein schweres Leben mit meiner Mutter. Ich bin viel geschlagen worden. Und habe auch eine falsche Lebenseinstellung gekriegt durch die Erziehung, die ich später abschütteln konnte. Vor allen Dingen aber erst, seitdem ich mit Jesus gehe. Und die Vergebung, dass ich meiner Mutter das vergebe. Es gibt etliche Sachen, die sie mir vergeben musste. Ich war auch kein einfaches Kind. Aber das, was mein Leben geprägt hat und was meine innere Haltung zu mir selber so stark verbogen hat, was Jesus wieder heile machen musste, das hat meine Mutter initiiert. Und dafür habe ich 7 Jahre gebraucht. 7 Jahre Seelsorgegespräche. Ich habe mein ganzes Leben lang verhaltenstherapeutische, psychotherapeutische Gespräche gehabt, weil die Krankheit ist lange nicht diagnostiziert worden. Und ich habe immer Heilung gesucht und habe sie nie gefunden. Und die Welt konnte mir nicht helfen. Die Psychologen mit ihren tollen Erkenntnissen, die sicherlich gut sind, konnten mir in meiner tief verletzten Seele nicht helfen. Die Schläge, die haben mich verwundet. Und die Schläge musste ich meiner Mutter vergeben. Und das hat lange gebraucht. Und ich habe, jetzt kommt ein Lehrteil, ich hoffe, dass es nicht zu lange wird, aber ich halte es einfach für notwendig. Ich spreche schon eine ganze Zeit lang. Das ist oft ein Problem. Man bereitet eine Predigt vor und denkt, ich komme mit 20 Minuten nicht hin. Nein. Oder ich schaffe nicht mal 20 Minuten und ich bin ja schon fast eine halbe Stunde dabei. Ich habe noch 20 Minuten Zeit. Okay, dann gehen wir mal zur nächsten Folie.
Ja.
Ich möchte euch jetzt ein paar ganz praktische Hinweise geben, wie Vergebungsschritte aussehen können. Und zwar ist das die seelsorgerliche Vergebungsvorschläge, sind das von De Ignis, die ich jahrelang praktiziert habe. Es sind drei Phasen der Vergebung. Die erste Phase, das ist die Abrechnung, die Feststellung, was ist die Schuld, die jemand anders auf sich geladen hat. Was war der Auslöser? Wodurch ist es zu der Verletzung gekommen? Wie war die Verletzung? Das sind Dinge, die müssen wir uns innerlich klar machen und vor Augen führen, damit wir das realisieren können, was da passiert ist. Weil Verletzungen laufen sehr, sehr stark emotional ab. Und wir sind als Menschen, sind wir oft verleitet, uns von unseren Gefühlen leiten zu lassen. Paulus sagt, wir sollen uns nicht von den Gefühlen leiten lassen. Wir sollen uns von der Wahrheit des Wortes Gottes leiten lassen. Aber diese Gefühle, die machen uns Schwierigkeiten. Und vor allen Dingen, was hat durch diese Verletzung, was hat das in meinem Leben für Auswirkungen gehabt? Was ist mir genommen worden dadurch? Wozu bin ich nicht mehr fähig? Dinge, die ich jemand anderen zuschreibe, die bei mir entstanden sind. Meine Mutter hat mich so behandelt, wie sie es für richtig hielt. Aber was ich in meinem Herzen daraus gemacht habe, das habe ich getan. Der zweite Punkt ist wahrnehmen, dass Jesus für diese Schuld ans Kreuz gegangen ist. Mit seinem Tod hat er diese Schuld getilgt. Jesus hat unsere Sünden von uns genommen. Und auch die Menschen, die uns Unrecht tun, die uns Böses getan haben, deren Schuld, dass sie das getan haben, dafür ist Jesus auch gestorben. Und das müssen wir annehmen. Wir müssen Jesus' Werk am Kreuz für diese Schuld gelten lassen, sie als getilgt wahrnehmen. Im Gebet sollen wir zu Jesus gehen und dem Schuldiger deswegen seine Schuld erlassen. Im Gebet sollen wir Jesus sagen, dass du deinem Schuldiger seine Schuld erlässt, weil Jesus seine Schuld getilgt hat. Dadurch löst sich die erste Bindung an dem Schuldiger. Die zweite Phase, das sind die Wiedergutmachungserwartungen. Und da kann sich, glaube ich, jetzt jeder von euch an der Nase packen und mal überlegen, was erwarte ich von dem anderen? Alles, was die Schuld ausgleichen soll, sie tilgen soll, das ist damit gemeint. Was die Gerechtigkeit wiederherstellen würde. Man fordert Verhaltensänderung von dem anderen. Man fordert, dass er sich entschuldigt. Kann sich wenigstens entschuldigen. Aber wie ist das denn mit unserem menschlichen Zusammensein? Was habe ich für Empfindungen über eine Sache, mit der ich mich auseinandersetze, mit jemand anderen? Und wie sieht der Zweite das? Wir haben ja nicht gleiche Empfindungen. Der eine, der verletzt, hat seine Gefühle.
und seine Gründe, warum er das tut. Und der verletzt worden ist, der hat seine Gründe, warum er verletzt ist. Das passt oftmals nicht zusammen. Und der Verletzte fordert, dass der Schuldiger sich entschuldigt, ihn um Vergebung bittet. Nur, das beinhaltet ein Problem. Nämlich das, dass der, der jemanden verletzt hat, durch seine Entschuldigung zugibt, ich habe dir Unrecht getan. Und wie oft fühlen wir uns immer im Recht? Und das können wir selber nicht aufarbeiten, das muss Jesus tun. Damit können wir nur zu Jesus gehen. Wir können andere Menschen nicht verändern. Ich kann meine Frau nicht verändern. Ich kann mich nicht verändern. Das kann nur Jesus tun. Und mit diesen Gedanken müssen wir wirklich ins Gebet gehen zu Jesus und ihn bitten, dass er den, der uns verletzt hat, im Verhalten verändert. Dass diese Geschichte wieder ins Reine kommt. Wir müssen wahrnehmen, dass, weil Jesus für diese Schuld am Kreuz gestorben ist, es keine Notwendigkeit für zusätzliche Wiedergutmachung gibt. Jesus hat mit seinem Tod die Schuld getilgt und damit alle Wiedergutmachungsansprüche erfüllt. Aus dem Grund bewusst müssen wir verzichten auf jeglichen Wiedergutmachungsanspruch. Liebe deine Feinde. Oder mir fällt der andere Spruch ein, wenn dir einer auf die linke Wange schlägt, halte ihm die rechte hin. Was ist das? Demut. Gott liebt den Demütigen. Und das fällt schwer. Das fällt enorm schwer. Wir müssen im Gebet den Schuldiger bewusst freisprechen von aller Notwendigkeit, etwas wieder gut zu machen. Im Gebet Jesus sagen, dass du deinen Schuldiger von allen Wiedergutmachungsansprüchen freisetzt, weil Jesus alle Wiedergutmachungsansprüche erfüllt hat. Er ist dafür gestorben. Er hat es wieder gut gemacht. Wir müssen im Gebet den Schuldiger Jesus in die Hände legen, ihn übergeben. Denn Jesus alleine darf jemand verändern, wenn er es für nötig hält. Und wenn wir diese Punkte durchgegangen sind, dann haben wir die zweite Bindung gelöst an den Schuldiger. Das Problem an der Verletzung, an der Schuld, die uns jemand antut, ist nämlich, dass wir gebunden sind an ihn. Wir sind emotional gebunden. Wir halten uns fest an dieser Schuld. Und was heißt Vergebung denn anders, als dass wir etwas vergeben?
Dass wir das weggeben, die Schuld. Ich habe den falschen Platz gewählt.
Da muss die Schuld hin.
Da. Zu Jesus ans Kreuz.
Damit wir sie los sind. Das ist der Punkt an der Vergebung. Es geht nicht darum, dass wir edel sind, edelmütig und gut. Mir ist völlig bewusst, was ich hier vorlese, diese Punkte. Da geht einem innerlich der Kamm hoch. Das Messer klappt in der Tasche auf. Dem Idioten soll ich vergeben, der mir das und das getan hat. Und ich soll nicht verlangen, dass er sich entschuldigt. Nein. Jesus sagt ganz deutlich nein. Wenn wir die Bibel nachforschen auf diesen Punkt hin, dann sagt Jesus, wir sollen vergeben. Die dritte Phase, das ist die Wahrnehmung unserer Rache. Wie habe ich meinen Schuldiger abgelehnt? Was habe ich über meinen Schuldiger gedacht und zu anderen über ihn gesagt? Wie habe ich ihn schlecht gemacht? Was habe ich meinem Schuldiger gewünscht oder ihn verwünscht? Welche sind die negativen Urteile, die ich über meinen Schuldiger gefällt habe? Und wie habe ich Autoaggression ausgeübt? Wie habe ich mich selber verletzt durch meine Rache, die ich getan habe? Wie habe ich mich selbst verwünscht? Da kann ich ein Lied von uns singen.
Ja.
Das Tourette-Syndrom, was ich habe, ist durch das schräge Verhältnis, was ich zu meiner Mutter hatte, dermaßen schlimm geworden. Heute sind die Symptome sehr wenig. Ich nehme ein bestimmtes Medikament, ich bin älter geworden. Ich habe diese Krankheit seit 46 Jahren. Und das war extrem schlimmer, weil ich Wut hatte. Ich hatte endlose Wut auf meine Mutter. Ich habe sie sowas von verwünscht. Und damit habe ich mich selber vergiftet. Ich habe mich selber dadurch unfähig gemacht, ihre Seite zu sehen, dass sie nicht anders konnte. Das konnte ich damals nicht verstehen. Jesus hat mir die Augen aufgemacht, durch viel Gebete, durch diese Punkte, die ich durchgegangen bin mit dem Therapeuten, mit dem Seelsorger. Wir haben stundenlang dafür gebetet. Ich habe viele Situationen nachempfunden, erzählt. Und das können wir auch tun, wenn wir diese Vergebungsschritte durchgehen, dass wir den Schuldiger uns auf einen leeren Platz vorstellen und mit ihm reden und ihm das sagen, was uns wehgetan hat.
Ja.
Ja, ich habe diese Geschichte überwunden. Ich habe mich vor ihrem Tode mit meiner Mutter völlig versöhnt. Ich habe 8 Jahre für sie gebetet mit meiner Frau, dass sie zum Glauben kommt. Sie ist katholisch gewesen. Aber sie hat immer gesagt, ich komme in die Hölle. Mich will Gott nicht haben. Und ich habe immer wieder versucht, ihr von Jesus zu erzählen. Ich habe versucht, ihr aus der Bibel vorzulesen. Und das war die Belohnung, die Gott mir geschenkt hat, dafür, dass ich ihr vergeben habe. Das ist jetzt ganz persönlich. Ich durfte 2 Tage, bevor sie gestorben ist, durfte ich mit ihr ein Übergabegebet beten. Hat sie Jesus angenommen, obwohl sie nicht mehr sprechen konnte. Sie hat mir nur ein Wort gesagt. Sie konnte nur noch Ja und Nein sagen. Aber sie sagte, Himmel mit großen offenen Augen. Und da fragte ich sie, Mama, willst du in den Himmel? Und sagt sie, ja. Und dann hatten wir ein Gespräch und es kam zum Übergabegebet.
Okay.
Wir müssen Jesus um Vergebung für unsere Rache bitten. Im Gebet alle negativen Wünsche und Verwünschungen, Aussagen, Urteile gegenüber dem Schuldiger oder dich selber, diesen müssen wir widerrufen, dass diese Bindungen gelöst sind. Wir sollen, wenn es geht, im Gebet Jesus um seine Vergebung bitten und sie bedingungslos in Anspruch nehmen, weil Jesus vergibt auch uns unsere Schuld. Unsere Schuld, mit der wir uns schuldig machen, wenn andere uns schuldig werden. Das ist die Lösung, die dritte Lösung von der Bindung am Schuldiger. Und was ganz wichtig ist, dass wir Jesus darum bitten, dass er unsere Wunden heilt durch sein Blut am Kreuz. Es steht in der Bibel, durch sein Blut am Kreuz sind unsere Wunden geheilt. Und das habe ich erlebt, da kann ich ein Zeugnis drüber geben. Er hat diese Wunde, die meine Mutter mir zugefügt hat, ich habe ihr völlig vergeben. Ich habe sie lieb. Sie war eine wirklich gute Frau. Aber es sind einfach Dinge in dieser Welt, die zustande kommen zwischen Menschen, weil der Teufel es will. Er verleitet uns immer wieder und er verhindert so oft, dass Vergebung passieren kann. Und der vierte Punkt ist, und das wäre ein Ziel, und das ist schwer, das gelingt nicht immer, im Gebet den Sündiger als Versöhnter neu annehmen, dass wir wirklich Versöhnung empfinden, dass wir dahin kommen. Ich habe diese Punkte, die wir haben, habe ich als Arbeitsblatt mitgebracht, die sind kopiert für jeden von euch. Ihr seid herzlich eingeladen, dass ihr diese Dinger mitnehmt und zu Hause erstmal an die Seite legt. Es müssen erstmal die Emotionen wieder runterkommen. aber dann irgendwann nochmal hervornehmen und nochmal lesen und ja, für die ein oder andere Sache, die jemandem eingefallen ist, wo er noch Vergebung leisten sollte. Ich sage bewusst nicht muss. Wir müssen nichts. Vor Gott ist alles freiwillig. Aber er wünscht es von uns. Er wünscht es von uns, dass wir das tun. Es gibt viele Menschen, die haben durch starke Verletzungen depressive Störungen und richtige Depressionen, die jahrelang behandelt werden müssen, Krankheiten bekommen. Unvergebene Schuld, die auf unseren Seelen lasten, machen krank und sie binden uns. Und Vergebung heilt. Ich komme jetzt zum Schluss. Wer vergibt, lässt einen Gefangenen frei. Wenn man vergibt, merkt man hinterher, dass man selber der Gefangene war. Versöhnung ist ein Lebensprinzip. Gott wünscht uns so sehr, dass wir lernen zu vergeben, dass wir in der Vergebung leben. Immer wieder. Wenn unser Partner uns verletzt, dass wir immer wieder nicht sauer werden oder wenn wir sauer sind, dass wir immer wieder, wenn es geht, sofort in die Vergebung gehen und diese drei Schritte durchgehen. Diese drei Schritte. Wahrnehmen, was hat mich verletzt. Auf Wiedergutmachung verzichten. Und für die Rache um Vergebung bitten. Das ist ein Prinzip, ein Lebensprinzip. Das kann man erlernen. Der Feind, der Teufel, versucht uns immer wieder daran zu hindern, indem unser eigenes Ego viel, viel zu stark ist. Und Jesus sagt, komm runter. Komm weg von deiner hohen Selbstmeinung. Sei demütig. Folge mir nach. Und wenn wir wirklich vergeben haben, dann geht im Herzen die Sonne auf und wir merken, wie heil wir sind. Wir merken, dass diese Schuld, die wir ans Kreuz geben können, die wir Jesus geben können, dass, wenn die weg ist, dass wir Freiheit erleben, innere Freiheit, dass alles wieder gut ist. Und vor allen Dingen, wenn wir diese schmutzige Decke von fremder Schuld, die auf uns liegt, wenn wir die auf uns liegen lassen, dann kriegen wir keine Luft. Aber wenn sie weg ist, dann werden wir frei. Und dann kriegen wir wieder Motivation, einen neuen Anfang zu machen. Auf Menschen zuzugehen und sagen, du, weißt du was? Lass uns neu starten. Lass uns einen neuen Anfang machen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du unser Herr bist, der uns so wahnsinnig viele Sachen im Wort mitgegeben hat, gezeigt hat. Deinen Willen, was wir tun sollen. Ich bitte dich für jeden hier im Raum, dem noch zu vergebene Schuld eingefallen ist, dass du ihn ermutigst, vergeben zu können. Ich bitte dich, Herr, dass du die Herzen öffnest und Vergebungsbereitschaft erzeugst, dass das vollzogen werden kann. Ich bitte dich um deinen Segen, Herr, für jeden hier, der verletzt worden ist, dass diese Verletzungen heilen, dass Vergebungsschritte durchgeführt werden können, damit dein Wille geschieht, Herr, damit das, was du gesagt hast, wirklich zum Vorschein kommt, dass man uns an unserer Liebe zueinander erkennt, dass deine Liebe in uns vorherrscht, Herr, und dass deine Liebe großgeschrieben wird, dass wir wirklich deine Kinder sind. Und dass wir das miteinander leben können. Deine Herrlichkeit miteinander, weil wir dein Leib sind. Ich danke dir für alles, was du tust. Und ich danke dir für das, was du noch initiieren wirst, Herr. Amen.